Der Titel der Splitpredigt lautet Die erbauende Liebe. Und ich möchte auch gleich zur entsprechenden Bibelstelle gehen, die mich zu diesem Titel inspiriert hat. Und zwar in 1. Korinther Kapitel 8, Verse 1 bis 3. Und ich lese fast ausschließlich aus der Schlachterbibel. 1. Korinther Kapitel 8, Verse 1 bis 3. Hier steht, was aber die Götzenopfer angeht, so wissen wir. Wir alle haben Erkenntnis. Die Erkenntnis bläht auf. Die Liebe aber erbaut. Wenn jemand meint, etwas zu wissen, der hat noch nichts so erkannt, wie man erkennen soll. Wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Wie schon im ersten Satz hervorgeht, behandelt diese Passage den Verzehr von Fleisch, natürlich von reinen Tieren, das jedoch zuvor Götzen geopfert worden war. Paulus macht in den folgenden Versen klar, dass mit dem Wissen, dass Götzen gar keine Götter sind und dementsprechend das Fleisch auch kein Götzenopferfleisch ist, dieses Fleisch verzehrt werden kann. Lesen wir weiter in Verse 4 bis 6. Was nun das Essen der Götzenopfer betrifft, so wissen wir, dass ein Götze in der Welt nichts ist und dass es keinen anderen Gott gibt außer dem einen. Denn wenn es auch solche gibt, die Götter genannt werden, sei es im Himmel oder auf Erden, wie es ja wirklich viele Götter und viele Herren gibt, so gibt es für uns doch nur einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge sind und wir für ihn, und einen Herrn Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Auch wenn das Fleisch gegessen werden konnte, bittet Paulus um Rücksichtnahme im eigenen Verhalten gegenüber Geschwistern, welche diese Erkenntnis nicht oder noch nicht haben und dadurch sich um den Verzehr des vermeintlichen Götzenopferfleisch ein Gewissen machen. Weiter in Vers 7 bis 9. Aber nicht alle haben die Erkenntnis, sondern etliche machen sich ein Gewissen, wegen des Götzen und essen das Fleisch noch immer als Götzenopferfleisch. Und so wird ihr Gewissen befleckt, weil es schwach ist. Nun bringt uns aber eine Speise nicht näher zu Gott, denn wir sind nicht besser, wenn wir essen, und sind nicht geringer, wenn wir nicht essen. Habt aber Acht, dass diese eure Freiheit den Schwachen nicht zum Anstoß wird. Dasselbe Prinzip könnte man heutzutage anwenden auf den Verzehr von Schoko-Osterhasen oder Schoko-Nikolos oder Weihnachtsbäckereien. Für den wissenden Christ, dem es angeboten wird, ist es einfach nur essbare Schokolade oder Gebäck für den Verzehr, ohne jegliche religiöse Bezugnahme. Doch anhand des Beispiels dieser Bibelstelle manifestiert sich die erbauende Liebe durch die Anwendung von Rücksichtnahme gegenüber dem weniger wissenden Bruder, der sich ein Gewissen macht. Es geht um nichts anderes, als den zurzeit unwissenden Bruder nicht zu verurteilen oder zu einer Tat zu drängen, die er momentan mit seinem Gewissen nicht vereinbaren kann. Dies ist aber nur ein Beispiel für ein Prinzip, dass wir unser Wissen, egal um welches sich es handelt, so benutzen sollen, dass es zur Erbauung unseres Nächsten dient. Andererseits, wenn wir meinen, etwas oder mehr zu wissen als andere, sollen wir Acht geben, dass uns dies nicht in eine überhebliche Haltung bringt und dadurch die Nächstenliebe vergessen. Ich möchte auch kurz auf die Phrase im ersten Vers eingehen, die lautet, Erkenntnis bläht auf. Es kann natürlich nicht darum gehen, dass Erkenntnis schlecht ist. Viele andere Bibelstellen fordern uns auf, in Erkenntnis zu wachsen. und göttliche Erkenntnis ist notwendig für unseren christlichen Lebensweg. Erkenntnis über den Heilsplan Gottes für uns und letzten Endes für alle Menschen kann und soll uns sehr wohl erbauen. Und wir können darin Trost und Hoffnung finden. Aber Gott gibt Erkenntnisse nicht, damit wir uns über anderen erheben. Die Gute Nachricht Bibel oder die Hoffnung für alle schreiben bei der oben genannten Bibelstelle, dass Erkenntnis allein zu Hochmut oder Überheblichkeit führt. Ich möchte auch verweisen auf die letzte Predigt von Mark Völler, der Weisheit auf der Spur. Darin sagte er auch, dass Erkenntnis ohne Anwendung wertlos ist. Durch Erkenntnis können wir zum Glauben gelangen. Doch der Jakobusbrief macht deutlich, dass erst der Glaube durch die Werke vollkommen wird. Und so möchte ich mich jetzt der erbauenden Liebe widmen. Wenn man von Liebe spricht, kommt man an dem Hohelied der Liebe nicht vorbei, welches in 1. Korintherbrief Kapitel 13 niedergeschrieben ist. In den ersten Versen wird darin unter anderem beschrieben, wie Erkenntnis und andere Dinge unbedeutend sind, wenn Liebe nicht vorhanden ist. Aber lesen wir diese wichtige Bibelstelle gemeinsam. 1. Korintherbrief, Kapitel 13, zunächst ab Vers 1. Wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel redete, aber keine Liebe hätte, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Wenn ich Weissagung hätte und alle Erkenntnisse, alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis, und wenn ich allen Glauben besäße, sodass ich Berge versetzte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe austeilte und meinen Leib hingebe, damit ich verbrannt würde, aber keine Liebe hätte, so nützte es mir nichts. Weiter in den Versen 4 bis 7 beschreibt der Apostel Paulus die Eigenschaften der Liebe genauer. Dort steht, die Liebe ist langmütig, die Liebe langmütig und gütig, die Liebe beneidet nicht, die Liebe prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf, sie ist nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbitten, sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles und sie erduldet alles. Im nächsten Vers wird erklärt, dass nur die Liebe am Ende bleiben wird. Weissagungen werden vergehen, offensichtlich, weil sie sich dann schon erfüllt haben werden. Die vielen Sprachen wird es dann auch nicht mehr geben, weil es im Reich Gottes nur noch eine einheitliche Sprache geben wird. Welche das sein wird, das wissen wir noch nicht. Und auch die Bedeutung der Erkenntnis wird weggetan werden, weil jeder Einzelne im Reich Gottes als Gottwesen im Besitz der vollen Erkenntnis sein wird. Jetzt noch Vers 13. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Eines möchte ich noch dazu sagen. Immer wenn hier Liebe erwähnt wird, ist es eine Übersetzung des griechischen Wortes Agape, was göttliche Liebe bedeutet. Eine Liebe, die nur Gott veräußern kann oder jene Menschen, die durch den Heiligen Geist gezeugte Christen sind. Die Zeugung geschieht durch die richtige Taufe, das heißt nach wahrer, aufrichtiger Reue und Glauben. Für mehr Informationen rund um das Thema Taufe gibt es unsere Broschüre mit dem Titel Die Taufe – Voraussetzung für das Heil. Aber kommen wir zum Thema Liebe zurück. Wir wollen noch viel mehr darüber erfahren. Wir haben bereits mit dem Hohelied der Liebe eine gute Zusammenfassung, wie sich die göttliche Liebe verhält. Es empfiehlt sich regelmäßig, darüber nachzusinnen und sich selbst zu prüfen, ob das dort geschriebene Wort uns beschreibt. Und wenn nicht, können wir Gott im Gebet bitten, uns zu helfen, Änderungen in unserem Leben vorzunehmen. Und ich denke, dass jeder von uns sich verbessern kann. Und das gerade auch deshalb, weil das jährliche Passa nicht mehr so weit entfernt ist. Zusätzlich zu dem Hohelied der Liebe bietet sich auch der Galaterbrief, Kapitel 5, an, für eine Selbstreflexion. Die Frucht des Geistes ist die Manifestation der göttlichen Liebe. Die Frucht des Fleisches hingegen ist die der Selbstsucht. Aber diese Stelle möchte ich heute nicht aufschlagen, weil sie ohnehin jedem schon sehr vertraut sein sollte und von vor kurzem behandelt wurde. Gibt uns die Bibel darüber hinaus eine klare, definierte Liste, was die Liebe beinhaltet? Ja, das tut sie. Gehen wir zu zwei kurzen Stellen. Zunächst in Johannes Kapitel 14, Vers 15. Johannes Kapitel 14, Vers 15. Hier sagt Jesus Christus: Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Und gehen wir auch zu Vers 21. Wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden, und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Die Gebote, die hier erwähnt werden, sind nichts anderes als die 10 Gebote aus 2. Mose Kapitel 20 und 5. Mose Kapitel 5. Aber es bedeutet wesentlich mehr als die Befolgung dem Buchstaben nach. Christus erweiterte in der Bergpredigt die Gebote um den geistlichen Sinngehalt. Demnach ist es nicht nur Sünde, jemanden physisch zu töten, sondern auch jemanden zu hassen, weil jede Sünde in den Gedanken ihren Anfang nimmt. Dasselbe gilt für die anderen Gebote, wie du sollst nicht lügen, du sollst nicht stehlen oder du sollst nicht Ehe brechen. Jetzt wird klar, warum wir unbedingt Gottes Heiligen Geist der Liebe in uns benötigen, um die 10 Gebote auch dem Geiste nach zu erfüllen. Es bedeutet nämlich wesentlich mehr, als es lediglich dem Buchstaben nach zu erfüllen. Es muss unsere völlige Überzeugung sein, dass dies das Richtige ist und unser innigster Wunsch sein, nach den Geboten zu leben. Christus fasste die Gebote 1 bis 4 zusammen, indem er sagte: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Dies beschreibt die Liebe zu Gott. Und ebenso fasste er die Gebote 5 bis 10 zusammen und sagte: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Dies wiederum beschreibt die Liebe zu unserem Nächsten. So beschreibt auch der Apostel Paulus die Liebe als Endziel der Gebote, wenn sie rein, ungeheuchelt und mit gutem Gewissen ist. Und als das Band der Vollkommenheit. Die englische New King James Bible schreibt anstelle von Vollkommenheit Perfektion. Wenn Sie später nachschlagen wollen, die Stellen sind 1. Timotheus Kapitel 1, Vers 5 und Kolosser Kapitel 3, Vers 14. Auch in Römer Kapitel 13, Vers 10 schreibt Paulus, dass die Liebe die Erfüllung des Gesetzes ist. Mit dem Hinweis, dass sie dem Nächsten nichts Böses tut. Mit Gesetz sind natürlich die 10 Gebote gemeint. Liebe tut aber nicht nur nichts Böses, sie tut auch Gutes. Denn wer Gutes zu tun weiß und es nicht tut, für den ist es ja schon Sünde. Göttliche Liebe ist nicht auf sich selbst fixiert. Direkt auf die 10 Gebote bezogen, geht es nicht darum, Leben zu zerstören, sondern zu bewahren, die Institution der Ehe zu ehren und das Eigentum seines Nächsten zu respektieren. Nicht zu stehlen, sondern zu geben. Liebe ist mitfühlend, empathisch, kann sich in die Nöte und Leiden anderer hineinversetzen und ist vor allem, und das ist jetzt wichtig, sie ist aktiv. Es ist eine ausströmende, erbauende Kraft für den Weg des Dienstes. Die Liebe hilft in der Not, stillt das Leid, tut den Mund auf für die Stummen, tretet ein für die Unterdrückten, betet für die Kranken, weint mit den Trauernden oder verzeiht dem Reumütigen und so vieles mehr. Was für eine Liste von Eigenschaften, über die wir vor unserer Bekehrung nicht wirklich Gedanken gemacht haben. Doch jetzt können wir dank Gottes Leitung und Geist in uns all dies verstehen und in die Tat umsetzen. Dabei verstehen wir, dass es ein lebenslanger Prozess ist, immer mehr einen liebenden, göttlichen Charakter zu entwickeln. Passend dazu möchte ich aus unserer Broschüre, die 10 Gebote, ein paar Sätze vorlesen, und zwar aus der Seite 125. Dort steht, wir werden nicht mehr so leben, wie diese Welt es tut, sondern wir werden anders sein. Wir werden nicht mehr wie jene sein, die viel von sich halten, geldgierig, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar und gottlos sind. Übrigens aus 2. Timotheus Kapitel 3, Vers 1, ab Vers 1. Weiter steht, wir arbeiten gerne und verdienen Geld, damit wir anderen, die in Not sind, bereitwillig geben können. Wir werden Worte der Erbauung gebrauchen, Worte, die anderen ermutigen und nicht Worte, die niederreißen oder zerstören. Wir werden gütig, herzlich und vergebend sein, weil wir durch das, was Christus für uns getan hat, wissen, dass Gott uns vergeben hat. Was Christus für uns getan hat, zeigt uns seinen göttlichen Charakter der Liebe. Er starb für unsere Sünden, obwohl wir noch Feinde waren. Gott ist barmherzig und voller Gnade, sodass er über die Zeit unserer Unwissenheit hinwegsieht oder weggesehen hat und uns Versöhnung gegeben hat. Lesen wir darüber in Römer Kapitel 5, Verse 5 bis 10. Römer, Kapitel 5, Verse 5 bis 10. Die Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand für einen Gerechten. Für einen Wohltäter entschließt sich vielleicht jemand zu sterben. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn errettet werden? Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind, durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren. Wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben? Wir werden gerettet dadurch, dass Christus in uns lebt, durch den Heiligen Geist, der uns befähigt, seinen Fußstapfen nachzufolgen, und in seiner Liebe zu wandeln. Welchen Menschen sind wir jetzt verpflichtet, Liebe zu zeigen? Die Antwort ist zunächst einfach. Liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen. Und tut Gutes und Leid, ohne etwas dafür zu erhoffen. Denn Gott ist auch gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Alles Zitate aus der Bergpredigt. Allerdings gilt zu differenzieren. Wir sollen allen Menschen bei Gelegenheit Gutes tun, aber am meisten und vorrangig gegenüber unseren Glaubensgenossen in der Kirche. Sie können das später nachschlagen, in Galater Kapitel 6, Vers 10. Es geht um Prioritäten. Gehen wir zu Markus Kapitel 3, Vers 31 bis 35. Markus Kapitel 3, Vers 31 bis 35. Da kamen seine Brüder und seine Mutter. Sie blieben aber draußen, schickten zu ihm hin und ließen ihn rufen. Und die Volksmenge saß um ihn her. Sie sprachen aber zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder sind draußen und suchen dich. Aus Vers 21 geht beispielsweise hervor, dass sich die Verwandten von Jesus als solche identifizierten, die dachten, er sei von Sinnen. Sie haben nicht verstanden, was er tat und sagte, und wollten ihn von seiner Missionsarbeit abbringen, als Prediger tätig zu sein. Und so lesen wir weiter in Vers 33. Und er antwortete ihnen und sprach, wer ist meine Mutter? Oder wer sind meine Brüder? Und indem er ringsumher die ansah, die um ihn saßen, sprach er, siehe da, meine Mutter, meine Brüder, denn wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. An einer anderen Stelle geht Christus noch weiter, indem er sagt, wer irgendetwas mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Ob Mutter, Sohn, Tochter oder selbst sein eigenes Leben. Und wiederum, es geht um Prioritäten. Gott hat die höchste Priorität. Nun ein paar Sätze, wie Christus die Gemeinde in Liebe erbaut. Christus liebt die Gemeinde. Er ist auch der Kopf dieser und wir sind der Leib. Ein Gleichnis besagt, dass es sich wie bei einem liebenden Ehemann verhält, der sich um seine Frau sorgt, sie nährt und sie pflegt. So verhält es sich auch mit Christus, der seine Kirche, also die Braut, in Liebe erbaut. Er hat eine Struktur angeordnet, wonach er Prediger einsetzt in unterschiedlichen Rängen. Und er gibt auch den Mitgliedern verschiedene Fähigkeiten bzw. Talente. Jedes Mal, wenn ich darüber nachdenke, bin ich fasziniert, wie total unterschiedlich jeder einzelne Charakter in der Kirche ist und wie sich diese auf wunderbare Weise ergänzen. Das allein ist schon ein Beweis für Gottes Handschrift und sein Wirken in der Kirche. Das Ziel der Erbauung des Leibes ist der Dienst zur Evangeliumsverkündigung und die geistliche Ernährung der Mitglieder. In diesem Prozess kann jeder aktiv Anteil haben. Norbert Link erwähnte letztens, wie wichtig und notwendig unsere Gebete für die Predigerschaft sind. Und er bittet auch darum. Auch darum, dass Gott der Kirche neue Möglichkeiten zeigt, die Verkündigung noch besser voranzubringen. Auch musikalische Talente können den Gottesdienst zweifellos bereichern. Es ist ein Beitrag, die Liebe gegenüber Gott zu zeigen. In den letzten Jahren hat sich diesbezüglich einiges getan. Immer mehr trauen sich ihre musikalischen Talente zu zeigen. Und vielleicht wird es irgendwann auch ein Orchester geben. Zumindest hörten wir von einem Jugendchor, das nächstes Laubhüttenfest auftreten soll. Aber es geht nicht nur um musikalische Talente. Die Kirche ist ein Leib, der aus vielen Gliedern besteht, so wie der Körper nicht nur aus Augen besteht. Genauso gibt es viele unterschiedliche Glieder mit unterschiedlichen Funktionen. Es würde wenig Sinn machen, wenn Gott nur Leute mit denselben Fähigkeiten in seine Kirche einberufen würde. Aber jedes Glied hat seine Berechtigung und alle Glieder gehören zum selben Leib. Und dieser gehört Christus. Aber egal, welche Fähigkeiten und Talente wir auch besitzen mögen, versuchen wir sie mit Weisheit für die Erbauung des Leibes Christi in Liebe anzuwenden. Es gibt viel zu tun. Und wenn mehr Leute aktiv teilhaben, können wir das Werk beschleunigen. Christus kann erst zurückkommen, wenn der Auftrag der Kirche abgeschlossen ist. In meiner Ausbildungszeit hörte ich oft den Satz, viele Hände, rasches Ende. Und da ist was Wahres dran. Gehen wir jetzt zu Epheser Kapitel 4, Verse 11 bis 16. Epheser Kapitel 4, Verse 11 bis 16. Und er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer zur Zurüstung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus, damit wir nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch das betrügerische Spielen der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen, sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen, in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Von ihm aus vollbringt der ganze Leib, zusammengefügt, verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun, nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seines Selbst in Liebe. Christus zeigt seine Liebe aber nicht nur dadurch, dass er die Kirche in dieser heutigen Weltzeit erbaut. Er versicherte uns, dass im Haus seines Vaters viele Wohnungen sind. Er ist dabei, uns einen Platz mit Funktionen und Aufgabenbereiche vorzubereiten. Und es geht auch um das himmlische Jerusalem, die heilige Stadt, die am Ende nach der dritten Auferstehung herabkommen wird, als Wohnort für uns. Und so möchte ich mich schon langsam dem Ende widmen. Wir haben heute einiges über die erbauende Liebe erfahren. Diese Liebe bläht sich nicht auf, sondern sie ist erbauend und aktiv. Wir haben auch gehört, dass wir göttliche Erkenntnis brauchen, um zu verstehen, wie wir Liebe anwenden können. Wissen ist Macht, aber auch Verantwortung. Das Gelernte muss umgesetzt werden. Am Ende unseres Lebens, wenn wir vor dem Richterstuhl stehen, werden nicht die Erkenntnisse, sondern die Frucht der Liebe, die wir gebracht haben, über unseren Lohn entscheiden. Gehen wir zur letzten Bibelstelle. In Prediger Kapitel 12, Verse 12 bis 13. Prediger Kapitel 12, Vers 12 bis 13. Aus der Hoffnung für alle. Im Übrigen, mein Sohn, lass dich warnen. Es nimmt kein Ende mit dem vielen Bücherschreiben. Und das viele Lernen macht den ganzen Körper müde. Zu guter Letzt, lasst uns hören, welche Schlussfolgerung sich aus all dem ergibt. Begegne Gott mit Ehrfurcht und halte seine Gebote. Das gilt für jeden Menschen. Ich mag auch den Spruch von Wilhelm Busch, der dazu sehr gut passt und den vielleicht einige kennen. Und der lautet so: Die Summe unseres Lebens sind die Stunden, in denen wir liebten.